Die Radio Wissen. Update.
Wir brauchen eine Regelung, um die Zuwanderung kontrollieren zu können. Es ist nicht denkbar, dass wir den Schlepperorganisationen die Entscheidung überlassen, wer nach Europa kommt und wer nicht.
Da ist sich Österreichs Bundeskanzler Christian Kern heute einig gewesen mit seinen Kollegen aus den anderen EU-Ländern. Sie haben auf dem EU-Gipfel einen Plan beschlossen, um Flüchtlinge von der Überfahrt über das Mittelmeer abzuhalten. Und zwar vor allem von Libyen aus. Die Antwort der EU lautet, die Flüchtlinge sollen in Libyen bleiben. In einem Staat, der kein richtiger Staat mehr ist. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Insgesamt sind letztes Jahr deutlich weniger Flüchtlinge nach Europa gekommen. Die Balkanroute ist dicht. Die Menschen, die von der Türkei aus illegal nach Griechenland übersetzen, werden wieder zurückgeschickt. Das ist aber nur die eine Seite des Mittelmeers. Deutlich mehr Asyl- und Arbeitssuchende sind über die zentrale Route gekommen, von Libyen aus bis nach Italien. Mehr als 180.000 Menschen waren es letztes Jahr. So viele kamen noch nie in Italien an. Doch in Libyen warten schätzungsweise nochmal 300.000 Menschen darauf, nach Europa aufbrechen zu können. Vor allem Eritreer, Nigerianer und Menschen aus anderen afrikanischen Ländern. Die meisten davon haben kaum Aussicht auf Asyl in der EU. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aber klar, dass sie so wie im Moment nicht leben können.
Wir wissen, die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen. Und deshalb müssen wir genauso vorgehen, wie wir es auch im Zusammenhang mit der Türkei gemacht haben. Illegalität unterbinden, Schmugglern und Schleppern das Handwerk legen und die Situation der Flüchtlinge verbessern.
Konkret heißt das, die EU will zahlen. Und zwar für Lager, in denen die Flüchtlinge in Libyen dann besser untergebracht werden sollen. Dafür soll auch mehr Geld an Hilfsorganisationen fließen, die sich dann um die Flüchtlinge kümmern sollen. Die andere Seite des Plans heißt Abschottung. Die libysche Küstenwache soll mit Geld aus der EU aufgebaut werden, um die Boote der Schlepper an der Küste direkt abzufangen. Und auch Schiffe aus der EU sollen in libyschen Gewässern Patrouille fahren dürfen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hält das für eine gute Mischung.
Wir können so die Migrationsbewegungen besser managen, Leben retten und die dramatischen Bedingungen in den Flüchtlingslagern verbessern.
Das alles ist mit der offiziellen Regierung Libyens abgemacht. Das Problem ist aber, die hat in vielen Gegenden im Land gar nicht die Macht. Es gibt jede Menge Banden und islamistische Milizen. Sicherheit kann in Libyen niemand garantieren. Hilfsorganisationen sagen, Menschen dort festzuhalten, ist unmenschlich. Der Chef von Ärzte ohne Grenzen in Italien kritisiert, dass die EU den Menschen keine Alternative anbietet, die ihrem Elend entkommen wollen.
Früher war es normal, dass Einwanderer aus Afrika für ein paar Monate nach Italien kamen, um Geld zu verdienen, um dann wieder zu gehen. Aber wer sein Leben riskieren muss, um nach Italien zu kommen, der geht nicht mehr einfach zurück. Es ist sehr wichtig, sichere und legale Wege nach Europa zu schaffen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz finden viele den Flüchtlingsdeal mit Libyen moralisch fragwürdig. Schwarzseher schreibt bei tagesschau.de, schon schäbig, andere Nationen die Drecksarbeit machen zu lassen. Claudia Wolf meinte auf Facebook, da finanziert die EU das Todesurteil für die meisten Flüchtlinge, nach dem Motto, besser tot als in Europa. Man könnte weinen. Hanif Ma schreibt, und wir regen uns über eine Mauer zwischen den USA und Mexiko auf. Was die europäische Politik macht, ist genauso schlimm. Wir haben keine Steine aufeinander gestapelt, wir haben Wasser, das uns vom Elend trennt. User Schule04 fragt bei tagesschau.de, wie war das nochmal mit Fluchtursachen bekämpfen? Nachdenklich 67 schreibt, es ist kaum vorstellbar, dass mit einem Failed State wie Libyen irgendein Handel gemacht werden kann, auf den man sich verlassen kann. Und User Semistar kritisiert Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf der einen Seite will sie weder eine Obergrenze noch die deutschen Grenzen schließen. Auf der anderen Seite versucht sie aber, alle die EU umgebenden Staaten zu motivieren, Stacheldrähte hochzuziehen, um Europa vor Flüchtlingen zu schützen.
Was sonst noch wichtig war?
In Paris hat ein Mann Soldaten mit einem Messer angegriffen, direkt vor dem Louvre. Die französische Regierung geht davon aus, dass es ein Terroranschlag war. Der Angreifer soll laut Augenzeugen auf Arabisch Gott ist groß gerufen haben. Die Soldaten hatten vor dem Museum Wache gestanden. So werden seit den großen Anschlägen vor mehr als einem Jahr viele Plätze und Gebäude in Paris gesichert. Der Mann hat sich dann nach Angaben der Ermittler mit einem großen Messer auf einen der Soldaten gestürzt und ihn verletzt. Er wurde danach von einem der anderen mit 5 Schüssen gestoppt und wurde danach notoperiert. Wer der Mann ist und ob er als Terrorverdächtiger bekannt war, ist bisher nicht klar. Im Osten der Ukraine, da ist es auch die letzten Monate nicht komplett friedlich gewesen. Aber was jetzt gerade passiert, das ist der Neustart eines richtigen Krieges. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichtet, dass inzwischen wieder entlang der gesamten Konfliktlinien gekämpft wird. Geschossen wird mit Mörsern, Granatenwerfern und Panzern. Also allen Waffen, die laut des Minsker Friedensabkommens in der Gegend um Donetsk gar nicht mehr stehen dürften. Russlands Präsident Putin gibt der ukrainischen Regierung die Schuld an der Eskalation.
Warum passiert das Ganze jetzt? Weil die ukrainische Führung Geld braucht. Sie will Geld eintreiben bei der EU, bei den Vereinigten Staaten und bei den internationalen Finanzinstitutionen. Das ist einfacher, wenn man sich als Opfer ausgeben kann. Und die Regierung muss bei den Wählern wieder Sympathien gewinnen. Und das geht auch leichter, wenn man einen Konflikt wiederbelebt.
Die Ukraine und auch die USA sagen, dass Russland den Konflikt wieder anheizt. Das Städtchen, um das gerade besonders heftig gekämpft wird, liegt in einem Gebiet, das bisher von der ukrainischen Armee kontrolliert wurde. Aber auch in der Nähe der Stadt Lugansk und im Süden bei Mariupol wird wieder geschossen. Wie viele Menschen in dieser Woche in der Ukraine getötet wurden, dazu gibt es verschiedene Angaben. Es sollen mindestens 20 sein. Letztes Wochenende, da hatte der Iran eine Rakete getestet. Die US-Regierung sieht das als verboten an und hat deswegen gerade neue Strafen verhängt. Geschäfte mit 13 Personen und mit 12 Firmen sind jetzt verboten, vor allem aus dem Umfeld der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran sagt, dass solche Raketentests nicht durch das Atomabkommen verboten sind, allerdings gelten auch andere Verbote des UNO-Sicherheitsrates noch. Auch unter Barack Obama hatten die USA wegen Raketentests Strafen gegen den Iran verhängt. Das Internet, überall und jederzeit auf dem Smartphone, ist eine tolle Sache. Offensichtlich ist aber auch, dass das Leute dazu verleitet, permanent auf das kleine Display zu starren. Ab einem gewissen Punkt ist das aus Sicht von Medizinern und Psychologen dann krankhaft. 270.000 junge Nutzer unter 25 gelten inzwischen als internetsüchtig. Das steht in einer Studie, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heute veröffentlicht hat. 270.000, das sind fast doppelt so viele wie noch vor ein paar Jahren. Mädchen und junge Frauen zeigen dabei öfter Anzeichen für einen krankhaften Internetkonsum als Jungen und Männer. Im Schnitt sind unter 25-Jährige 22 Stunden pro Woche im Netz. Mädchen nutzen öfter Social Media, Jungs spielen öfter Spiele. Wer zur Miete wohnt, der muss damit rechnen, dass der Vermieter einem kündigt wegen Eigenbedarf. Wer sich dann weigert auszuziehen, für den könnte es teuer werden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Vermieter dann einen Aufschlag verlangen darf. Er kann die Miete für die Zeit nach dem Vertrag festlegen wie bei einer Neuvermietung. Im konkreten Fall ging es um ein Haus in München. Die Mieter wollten nicht ausziehen und wohnten noch anderthalb Jahre nach Ende des Vertrages da. Die Miete zahlten sie ganz normal weiter. Jetzt kostet es sie noch einmal mehr als 7.000 Euro. Das, was das Haus bei einer Neuvermietung hätte mehr einbringen können. Dass der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte, spielt aus Sicht der Richter am BGH keine Rolle.
Was noch wichtig wird.
Zukunftstreffen. So nennen CDU und CSU das, was übermorgen in München stattfindet. Man könnte es auch Versöhnungsversuch nennen. Denn Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer wollen sich zusammenraufen, um im Wahlkampf einigermaßen geschlossen aufzutreten. Ziele für ein gemeinsames Wahlprogramm sollen am Sonntag beschlossen werden. Der Streit um das Dauerthema ist damit nicht beendet. Die CSU fordert weiter eine Obergrenze, wie viele Flüchtlinge Deutschland pro Jahr aufnimmt. Die CDU lehnt das ab, weil sie es für rechtlich nicht durchsetzbar hält.
Und sonst in der Welt?
Alternative Fakten. Dieser beschönigende Begriff für Bullshit geht zurück auf die Wahlkampfleiterin des neuen US-Präsidenten. Kellyanne Conway hatte eine offensichtliche Lüge des Regierungssprechers so bezeichnet. Jetzt hat sie selber alternative Fakten präsentiert und einen Terroranschlag erfunden. Im Nachrichtensender MSNBC hat Conway behauptet, dass zwei Iraker in Bowling Green im Bundesstaat Kentucky ein Massaker verübt hätten. Das sei der Grund gewesen, warum es auch unter Präsident Barack Obama schon mal einen 6-monatigen Einreisestopp für irakische Flüchtlinge gegeben habe. Das ist aber beides falsch. Conway wollte damit wohl die umstrittene Einwanderungspolitik von Trump rechtfertigen. Sie sagte, über den Fall sei nicht berichtet worden, deshalb wisse niemand davon. Fakt ist, 2011 wurden zwei Iraker festgenommen und später zu langen Haftstrafen verurteilt, aber nicht wegen Anschlägen in den USA, sondern gegen US-Soldaten im Irak. Außerdem sollen sie versucht haben, dem Terrornetzwerk Al-Qaida Geld und Waffen in den Irak zu schicken. Sie wurden in Bowling Green festgenommen. Daraufhin hatte Obama Überprüfungen irakischer Flüchtlinge verschärft. Das war im katholischen Spanien dann doch zu ketzerisch, was eine Ordensschwester da im Fernsehen erzählt hat. Lucia Caram hatte in einer Talkshow in Katalonien indirekt angezweifelt, dass die Gottesmutter Maria tatsächlich Jungfrau ist. Die Nonne redete über die Liebe und darüber, dass Maria und Josef vermutlich ein ganz normales Liebespaar waren und deswegen wohl auch Sex hatten. Der Kirche warf sie vor, an erfundenen Normen festzuhalten, ohne dabei zum wahren Kern der Botschaft zu gelangen. Die Äußerungen lösten in Spanien Empörung aus. Caram bekommt Morddrohungen. In einer Online-Petition wird ihre Suspendierung gefordert. Auch das zuständige Bistum schaltete sich ein und stellte klar, Maria ist Jungfrau, basta. Die Ordensschwester hat sich inzwischen per Twitter und in einer längeren Erklärung im Netz entschuldigt. Sie fühlt sich aber missverstanden. Ihre Äußerungen über die Liebe seien böswillig interpretiert worden. Außerdem sei Sex nicht schmutzig, sondern ein Segen. Auf dem Gelände des zerstörten japanischen Atomkraftwerks Fukushima ist die radioaktive Strahlung so hoch wie seit der Atomkatastrophe 2011 nicht mehr. An einer Stelle des Reaktors 2 wurden nach Angaben des Betreibers 530 Sievert pro Stunde gemessen. Schon 6 Sievert lösen eine Strahlenkrankheit aus, die tödlich ist. Am Montag war es dem Betreiberkonzern TEPCO zum ersten Mal gelungen, Bilder aus dem Inneren des Reaktors 2 zu machen mit einer ferngesteuerten Kamera. Die Aufnahmen zeigten, dass die Schäden in dem Reaktor viel schlimmer sind als bisher angenommen.
Wissensnachrichten.
Gesunder Schlaf ist wichtig. Klar, das steht in jeder zweiten Apothekenumschau. Aber, Jan Bungertz aus unseren Wissensnachrichten, Schlafen verändert auch buchstäblich unser Gehirn, sagen US-Forscher. Wie das?
Ja, die schreiben in der neuen Science-Ausgabe, dass sich im Schlaf tatsächlich die Größe der Synapsen im Hirn ändert. Synapse, das ist ja diese Verbindungsstelle zwischen zwei Nervenzellen. Und Synapsen spielen auch bei Lernprozessen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel sind sie an viel benutzten Stellen größer, weniger benutzte Synapsen sind mutmaßlich kleiner.
Mhm. Und was machen die Synapsen dann im Schlaf? Die werden vermutlich wachsen.
Ja, tatsächlich ist es beim Schlafen genau umgekehrt, sagen zumindest die Forscher. Da schrumpfen die Synapsen, verlieren bis zu 20% ihres Volumens. Und im Synapsenköpfchen, also diesem knubbeligen Teil einer Synapse, da fanden die Forscher auch weniger Botenstoffe. Die waren während des Schlafens dann wohl abgebaut worden.
Okay, und was soll das bringen fürs Lernen? Ich dachte, dafür müssten jetzt die Synapsen größer sein und wachsen.
Ja, das stimmt auch. Es scheint jetzt tatsächlich dann beim Schlafen eine Art Gesundschrumpfen bestimmter Synapsen zu sein. Denn der Witz ist ja, nicht alle Synapsen sind gleich stark, sonst wäre es ja ein ziemliches Chaos auch im Hirn. Und laut der Studie waren von dem Schrumpfen eben besonders die kleineren, also mutmaßlich schwächeren Synapsen betroffen. Scheint da also so eine Art Priorisierung zwischen den Nervenzellen und Synapsen stattzufinden, um eben die Leistungsfähigkeit des Hirns zu erhalten.
Aber dann ist die Aussage trotzdem richtig, gesunder Schlaf ist wichtig.
Absolut. Und das heißt vor allem überhaupt und vor allem auch genug zu schlafen. Wer damit Probleme hat, für den hat noch ein anderes Team von Schlafforschern aktuell einen Tipp. Mal ein Wochenende raus in die Natur, Camping oder so und dann nach dem natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht leben, also vor allem was das Licht angeht. Denn das steuert den Melatoninspiegel im Blut. Melatonin, das ist ja dieses Schlafhormon und ist eben ein wichtiger Taktgeber fürs Schlafen. Und wenn wir mal auf künstliche Lichtquellen wie in Städten, aber auch jetzt vom Handy, PC und so weiter verzichten, dann passt sich unser Rhythmus wieder an die Natur an. Und laut dem Forscher hatten diese Wochenendcamper im Experiment dann auch einen gesünderen Schlaf und für den Rest der Woche behielten sie den naturbedingten Rhythmus dann auch besser bei.
Schlafen im natürlichen Rhythmus, damit sich die Synapsen gesund schrumpfen können. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, im Schlaf abzunehmen?
Ja, das wäre schön, ne? Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat heute wieder Alarm geschlagen. Die Deutschen sind so dick wie nie, im Schnitt zumindest.
Im Schnitt.
Laut dem Ernährungsbericht der Gesellschaft sind es fast 60% der Männer und 37% der Frauen, die zu dick sind. Besonders unter berufstätigen Männern ist zu dick demnach nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Ja, und schon bei den 30- bis 35-Jährigen sind normalgewichtige Männer inzwischen die Minderheit, sagt die Gesellschaft für Ernährung. Am Ende der Berufslaufbahn sind schon über 70% zu dick, heißt Body Mass Index über 25.
Tja, was kann man dagegen tun? Ist ja nicht so einfach mit dem Abnehmen.
Ja, das hat sich eine US-Studie angeguckt. Demnach muss man nicht nur den inneren Schweinehund, also den eigenen, überwinden, sondern auch Widerstand aus dem Freundeskreis und der Familie. Das hat eine US-Psychologin bei Gesprächen mit erfolgreichen Abnehmern herausgefunden. Die hatten halt sehr viel Gewicht verloren. Demnach hatten sie aber alle auch Erfahrungen mit Menschen in ihrem Leben gemacht, die ihre Diät untergraben wollten, weil sie sich selbst unwohl fühlten, wenn der andere halt gesünder aß oder abnahm.
Das ist schon ein bisschen gemein.
Ja, es war jetzt nicht immer das ganz bewusste Abbringen von der Diät und man will sich ja jetzt mit den Freunden und der Familie auch nicht verscherzen. Deswegen haben die Abnehmwilligen auch Strategien entwickelt, damit die Diät trotzdem klappt. Zum Beispiel bei Familienfeiern ein kleineres Stück Kuchen essen, damit es nicht so auffällt. Oder eben das Stück Kuchen für für später mitnehmen, also eigentlich nicht essen. Die zweite Strategie bestand dann vor allem aus Erklärungen und Entschuldigungen. Damit wollten sie dann den kritischen Freunden oder Familienmitgliedern klarmachen, dass sie ja selbst immer noch machen können, was sie wollen und sich jetzt nicht vom Abnehmenden belehrt fühlen müssen.
Wetter.
Der Abend ist meistens wolkig. Von Westen her zieht der Regen Richtung Osten und Richtung Bayern. Und da kann es später dann auch glatt werden. Im Westen lockert es eher auf. Morgen kann es dann überall mal ein bisschen regnen, aber die Sonne ist auch immer mal dabei. Bis 2 Grad werden es höchstens im Osten Deutschlands und bis 14 Grad im Westen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.